Kifi, der Gruselfilm-Podcast für Eltern und andere Untote.
Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Und zur dritten Folge von unserem Schocktober-Spuktakel. Und heute haben wir einen Film mitgebracht, den man vielleicht nicht so kennt, den haben wir aber auch schon gesagt im Prinzip, nämlich Alien Teacher von 2007 aus Dänemark.
Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir den vorstellen, weil der, glaube ich, nicht sehr bekannt ist.
Ja. Und trotzdem, der hat keine hohen Hürden, wie man den kriegt. Also es ist ja manchmal so, dann kennt man Filme nicht, aber die sind auch dann kaum guckbar. Gerade Kinderfilme aus anderen Ländern, die sind oft ja gar nicht übersetzt, der schon. Und es ist auch nicht, also es gibt den als Stream und es gibt den auf physischen Medien, also auf Git. In Alien Teacher oder Vikarin im Original, was einfach nur Vertretungslehrer oder Lehrerin also heißt.
Der Ersatz eigentlich übersetzt, aber okay. Ja, ist darauf bezogen wohl.
Geht es um eine Schulklasse und allen voran unseren Protagonisten Karl, die eine neue Lehrerin bekommt, die, wie wir im Vorspann sehen, von einem anderen Planeten kommt, denn sie übernimmt so die Besitzerin einer Hühnerfarm. Also kommen dann so Würmer und besetzen die. Und dieses Alien ist aber nicht der typische Lehrer, sondern sie ist super gemein, also so wirklich richtig, richtig fies. Und sie scheint auch wirklich alles zu wissen, also auch Dinge über die Schüler, die sie eigentlich gar nicht wissen kann. Und wie es dann so ist, die behandelt die schlecht und ist irgendwie komisch. Die Kinder sagen das den Eltern. Aber wir befinden uns hier in einem Film und insbesondere in einem Horrorfilm. Natürlich glaubt niemand den Kindern. Und jedes Mal, wenn sie auch nur den Hauch eines Beweises haben, dass irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel, dass diese Lehrerin nicht im Schulregister auftaucht, dann zaubert sie mit so, zaubern ist falsch, aber sie erschafft mit so Alien-Technologie den Schulminister oder eine Kopie des Schulministers, der dann ein Loblied auf die Vertretungslehrerin Ulla Harms, wie sie sich dann nennt, singt. Und zack, sind alle Eltern überzeugt. Das passiert, weiß ich nicht, die Kinder brechen zum Beispiel auch bei ihr im Haus ein, das ist super leer und da stehen so ein paar Hühnerkäfige, sie beobachten sie dabei auch, wie sie ein lebendiges Huhn verspeist, sagen ihren Eltern Bescheid, aber als sie da mit ihren Eltern da ist, ist es eine sehr nett eingerichtete Lehrerinnenwohnung. Sie fängt dann auch noch an, Karls Vater zu daten.
Vielleicht so ein bisschen als Background noch vorher, sie ist ein bisschen fixiert auf ihn, weil als sie gerade auf der Welt ankommt, halt als dieses fliegende Würmchen, geht sie in den Körper von einer Frau, einer Bauersfrau, und die schaut gerade Fernsehen und dort kommt der Vater von Karl und sagt, dass die Liebe die größte Macht der Erde ist.
Stimmt.
Und deswegen zieht es sich so ein bisschen durch den Film, dass sie halt jetzt versucht rauszufinden, was Liebe ist oder Mitleid oder Gefühle für andere.
Wir sehen es auch im Vorspann, diese Alienrasse weiß nämlich nicht, was Liebe ist. Sie ist sonst in allem weiterentwickelt, aber das, sie kennen nur Krieg, keine Liebe. Es kommt dann halt, wie es kommen muss. Die vertrauen ihr nicht. Die Lehrerin sagt, es gibt ein super Projekt in Paris, zu dem ich die mitnehmen muss. Was aber nur ein Vorwand ist, alle die Schüler in den Schulbus zu packen, die sich auch bis zum Ende mit Händen und Zähnen versuchen, dagegen zu wehren, mitzufahren. Sie zu dieser Hühnerfarm zu bringen, um die zu schrumpfen und in einen Transport zu bereiten. Aber zum Glück schafft es Karl rauszufinden, dass eine komische Metallkugel, die sie mehrmals mit sich hat, scheinbar der Kern ihrer Macht ist und die im letzten Moment zu zerquetschen.
Er hatte nämlich vorher auch schon gesehen, dass dort der Schulminister rauskommt, genau, aus dieser Kugel. Plus die wussten, dass Gefahr an dieser Hühnerfarm ist, weil er hatte vorher auch schon Fotos gefunden, wie die Kinder dort anscheinend bei einer Art Ritual an diesem in dieser Hühnerfarm sind.
Und er zerstört diese Kugel mit Hilfe eines Traktors oder irgendeiner Maschine. Man erkennt es nicht ganz, das ist eine relativ dunkle Szene, aber irgendeinem größeren Farmgerät halt. Und die Lehrerin löst sich in Staub auf.
Beziehungsweise in viele kleine
Partikelchen, ne? Ja, so richtig.
Die sind auch zum Teil weggeflogen.
Und dann Ende gut, alles gut. Karls ja. Vater weiß ja jetzt endlich Bescheid. Er war nämlich auch bei dem Schulausflug mit dabei, quasi als Betreuungsperson. Und er wird jetzt ja sicherlich den anderen, aber das sehen wir alles nicht mehr. Der Film endet da. Wie manch genau. öfter mal. Manchmal ist mir auch lieber, wenn Filme dann nicht so
endlos nachdem. Ja, der muss dann nicht noch extra mit der anderen Nachbarin zusammenkommen.
Und das Alien ist so dem Abspann, tanzen die Kinder bei so einer Abschlussfeier. Wir müssen jetzt nicht sehen, wie bla bla. Der Film ist einfach zu Ende. Wir wissen ja, die böse Lehrerin ist weg.
Das habe ich übrigens schon 5000 Mal gesehen, gefühlt, ne? Dass bei Kinderfilmen im Abspann dann nochmal das ganze Cast tanzt. Ich finde es auch nicht schlecht, weil ich glaube, da fühlen sich Kinder auch mit wohl und Kinder sind ja manchmal so ein bisschen rappelig nach dem Kinobesuch und dann sollen sie alle aufstehen und rumdancen. Finde ich per se überhaupt nicht schlecht, aber ja, vielleicht habe ich es einfach einmal zu oft gesehen. Ja. Endet nicht jeder Bibi und Tina Film so.
Du hast schon recht, das passiert wirklich oft, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlecht.
Nö, es ist überhaupt nicht. Also ich meine, das passiert ja nicht im Film, das ist ja der Abspann.
Und wie gesagt, inzwischen freue ich mich ja immer sehr, weiß ich nicht, weil es gibt ja so diesen ganz logischen Endpunkt für Filme. Hier ist zum Beispiel, es gibt eine böse Vertretungslehrerin. Böse Vertretungslehrerin ist beseitigt. Film zu Ende. Ganz oft machen die Filme dann ja noch 5 Minuten weiter und erzählen uns, was als nächstes passiert. Dabei ist es ja meistens echt furzegal, was als nächstes passiert ist. Deswegen freue ich mich immer darüber, wenn ich das sehe. Bei allen Filmen. Wirklich, das geht hier nicht speziell um Kinderfilme.
Ich finde, Gruselfilme dürfen ruhig nochmal, oder so Fantasyfilme, so, genau diese Art, dürfen ruhig nochmal so einen kurzen Akte X-Ende haben. Die Folge ist eigentlich vorbei und dann kommt das. Das ist total ausgelutscht, aber ich bin einfach damit groß geworden.
Ich hasse den End-Jumpscare auch. Ne?
Nee, also das ist ja kein Jumpscare dann.
Aber es ist oft sondern genug dieses, noch.
Die Gefahr ist vorbei. Oder doch ja, nicht.
Das finde ich in Ordnung, aber meistens ist das ja noch mit einem Jumpscare verbunden. Man denkt, das Böse ist beseitigt und dann kommt es nochmal und hüpft nochmal
hin. Nee, das mag ich auch nicht. Ja, ich weiß, was du meinst, gerade die, keine Ahnung,
Gänsehaut hat es eigentlich okay gemacht, irgendwie.
Ja, die hatten eher dieses, das Böse ist beseitigt. Oder doch nicht. Ja, wir haben uns diesen Film ausgesucht und ich finde, man sieht dem Film sehr an, dass er aus Dänemark aus den 2000er kommt und das meine ich als Lob und auch direkt als Kritik.
Interessant, wie meinst du das als Kritik?
Ich meine das als Kritik, weil irgendwann Mitte, Ende der 2000er, ich glaube Anfang, Mitte der 2000er in Hollywood und dann später halt nochmal in allen anderen kleineren Filmuniversen, war es so üblich, eine fiese Filtereinstellung zu benutzen. Also, dass man die Farben so richtig in irgendein Extrem gewendet hat. Alles ist blau, alles ist honiggelb, alles sieht, weiß ich nicht, guck dir die Til Schweiger-Filme an. Ja. Aber der Film hat das auch, der hat so einen kontrastreicheren Filter und dann ist es halt eher so gräulich und das passt total gut zum Inhalt. Ich sage überhaupt nichts dagegen, aber ich musste sofort natürlich auch an Kletter-Ida denken, die das fast genauso macht. Ich glaube, auch zum gleichen Zeitpunkt.
Ich finde, Kletter-Ida müsste noch früher gewesen sein, glaube ich. Ich finde, im Gegensatz zu so Filmen wie Kletter-Ida oder auch, weiß ich nicht, anderen so, meinetwegen holländischen oder deutschen Produktionen, merkt man dem Film an, dass da jemand an der Kamera war, der sich total Mühe mit den Einstellungen
gegeben hat.
Es
gibt
richtig gute Bilder. Und ja, es ist alles sehr, es ist insbesondere sehr, sehr dunkel. Also das ist, glaube ich, so der dunkelste Film für Kinder, den ich je gesehen habe vielleicht.
Ja.
Was für ein Horrorfilm ja vielleicht aber okay ist.
Genau.
Aber ich fand eigentlich jetzt, wir haben ihn jetzt das zweite Mal gesehen, ist mir auch gefallen, da hat sich jemand um die Einstellung Gedanken gemacht und die Musik ist auch wahnsinnig gut.
Und ich finde ich möchte nochmal betonen, der Filter ist sehr passend. Da habe ich gar nichts gegen. Und ich finde den vor allem atmosphärisch auch noch gleichzeitig. Also das liegt an den Einstellungen, das liegt an der Musik, das liegt aber auch daran, dass wir eben keine Hollywood-Produktion haben und alles ist so ein bisschen erlaubt, sich auch dreckiger zu sein. Also sowohl zum Beispiel, wenn wir im Haus der Lehrerin sind, bevor die Lehrerin das für die Eltern hübsch macht, dann sind wir in einem echten Horrorhaus. Also wo ich denke, hui, hui.
Jo, könnte ein Serienkillerhaus sein.
Richtig, weil die im Prinzip ist es so eine alte Villa und die hat anscheinend alle Tapeten runtergekratzt oder sonst irgendwas oder die waren nicht mehr da. Und die hat aber alle Gegenstände in verschiedenen Zimmern auf Haufen gelegt. Und das ist so eine weirde Entscheidung, aber auf der anderen Seite total wirksam. Und einfach alle Stühle zum Beispiel auf einem Haufen.
In einem Zimmer hat sie auch einfach so Käfige, also so Hühnerkäfige.
Ja.
Das ist ja auch einfach komisch, natürlich. Weißt, stell dir mal vor, du gehst ins Haus deiner Lehrerin, gehen sie ja mit ein paar, und dann ist da einfach ein Raum, da sind einfach Hühnerkäfige drin, mit auch Hühnern drin.
Ja, und in dem anderen Raum, der einzige, der normal aussieht, der ist komplett übervölkert mit Hühnern, also von oben bis unten. Und der ist sogar noch normal eingerichtet. Es ist so merkwürdig und aber es funktioniert komplett. Also, ja, das genau das. Oder auch zum Beispiel so Details, ne? Dann hat der Sohn sich am Anfang irgendwie selbst seine Haare geschnitten mit so einer riesigen Schere.
Und sieht halt einfach den ganzen Film lang scheiße aus.
Richtig. Und nicht so eine Maskenbildnerin macht das scheiße, sondern der schneidet sich halt live in dieser Szene die Haare und die bleiben dann halt auch so. Und das fand ich total gut. Und dann wirklich eine Stelle, da ist er beinahe kahl und dann in die anderen Stellen halt ganz normal. Und ich finde, das macht die Wirkung viel intensiver von diesem Film. Ja. Dass der halt so sich erlaubt, schlotzig zu sein.
Mhm.
Ist das ich habe keine bessere Beschreibung als das.
Ich finde ja sowieso, dass klar, das Allerbeste an dem Film ist, das ist, glaube ich, eine Handlung, die jeder nachvollziehen kann, der mal in der Schule war. Was ist, wenn mein Lehrer super gruselig und weird ist und mir keiner glaubt? Das ist ja nicht unrealistisch. Das ist ja sicherlich auch Realität für viele Kinder. Und wenn das dann auch noch tatsächlich eine Art Monster ist, das finde ich, finde das total geil aus der Sicht von Kindern gedacht.
Ja.
Und ansonsten hast du oft bei Kinderhorrorfilmen, dann ist es halt Kinder gegen irgendein Monster, das es aber auch schon so gibt. Mit dem schon Erwachsene Probleme haben und dann ist es für Kinder. Und jetzt stellt euch vor, Kinder müssten gegen Dracula antreten. Aber hier ist es halt wirklich, Kinder müssen gegen einen Körperfresser-Alien antreten. Klar, auch schon was es gibt. Aber in Form ihrer Vertretungslehrerin, die wirklich einfach scheiß gemein ist. Und das ist ja, erstmal ahnen sie ja gar nicht. Karl und noch der Nerdkumpel kommen irgendwann darauf wegen diesem Gedankenlesen-Ding, weil sie denkt, aber sie konnte ja nicht wissen, dass ich habe es jetzt vergessen, irgendwie Eis mit Sahne oder so denke.
Pfannkuchen mit Sahne.
Genau. Und dann so, kein Mensch könnte das. Auch komischer Logiksprung, aber okay. Irgendwie musst du deine Protagonisten ja auf die Spur kommen lassen. Am Anfang beschweren sie sich ja hauptsächlich darüber, dass die Lehrerin so fies ist. Und wirklich, das geht ja ans Mobbing dran. Sie macht sich über den einen Schüler mit Überbiss, macht sie immer lustig, pass auf, dass deine Zähne nicht den Boden kaputt schleifen. Also wirklich echt übel.
Das ist so richtig gemein. Also es ist halt einfach Mobbing von der Lehrerin.
Ja, auch vor allen anderen Klassenkameraden. Aber deswegen find ich das so genial. Und deswegen finde ich das auch so eine gute Empfehlung für Kinder.
Ich glaube, das hatten wir schon auch, das weiß ich überhaupt nicht mehr, welche Filme wir vor zwei Filmen gesehen hatten. Also was war denn unser erster Spooktober-Film?
Monsterhaus.
Okay, wow. So. Ja, genau. Und da hatte ich das ja auch schon gelobt, dass das natürlich noch viel besser funktioniert, wenn das sozusagen ein realer Horror ist, der da umgesetzt wird. Also ich glaube, das funktioniert richtig gut für Kinder und natürlich letztendlich für uns alle, weil wir alle ja dann auch mal genau diese Kindermomente hatten in unserer Vergangenheit.
Und auch, es gibt ja hier auch diesen Schulpsychologen, zu dem Karl geht. Und der einfach wirklich so ein unangenehmer Typ ist. So was, glaube ich, das Bild ist von vielen, wie Schulpsychologen sind. Und der kommt ja auch gar nicht gut weg, weil wir das eben aus der Sicht von Karl sehen. Karl verarscht den ja auch.
Ja, das ist wirklich der merkwürdigste Schulpsychologe ever. Also aber der kommt ja jetzt nicht nur schlecht weg, weil wir das aus Sicht von Karl sehen, weil der allein, also ich meine, das ist Schulpsychologe, der trägt einen Nadelstreifenanzug in der Schule. Also, und sein Büro ist so im 80er-Jahre minimalistischen Stil mit, weiß ich nicht, dass er vorne nicht so ein Ding hat, wo diese Stahl, Kugeln so gegeneinander tippen, wenn man das mal an einer Seite anschlägt und dann schwingt das immer so zur anderen. Ja, also das hat mir gefehlt, ehrlich gesagt. So sieht halt sein Büro aus und es ist komplett absurd. Und ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Er glaubt auch an Engel. Er ist dann aber auch gegen die Fantasie der Kinder. Und an der Szene, wo die alle zum Beispiel gar nicht wegfahren wollen, die Kinder, lacht er die Kinder auch aus. Also er ist ja nie im Leben ein echter Schulpsychologe, sondern ist ja wirklich die Karikatur einer Angst von Kindern gegenüber Schulpsychologen.
Und er ist ja auch insofern auch noch super, eigentlich relativ wichtig für die Handlung, weil er steckt gar nicht mit der Lehrerin unter einer Decke. Er wird auch später tatsächlich von ihr geschrumpft und gegessen. Aber an einer Stelle hält er ja quasi, die Eltern kommen zusammen, auch um sich aufgrund der Beschwerden ihrer Kinder über die Lehrerin zu beschweren. Die Szene, wo die Lehrerin später den Minister heraufbeschwört, in Ermangelung eines besseren Wortes. Und da hält er am Anfang eine Rede gegen so Medienkonsum und Videospiele und dass das so schlimm wäre, weil wenn die den ganzen Tag nur Videospielen und Videos gucken und so, dann wüsste man ja nicht, wohin die mit ihrer Fantasie gehen. Dann wäre der Fantasie freien Lauf gelassen und dann würden die ja sonst was erzählen. Und auf einmal hast du halt ab jetzt immer, wenn die Kinder irgendwas sagen zu den Eltern, hast du dieses, ja, aber die spielen wirklich zu viel Videospiele und jetzt glauben die, ihre Lehrerin ist ein Alien.
Das hat mir auch so gut gefallen, dass das sozusagen der erste Move von den Eltern ist. Einfach sagen so, ja, jetzt auch mit diesen Spielen und mit den Serien. Weil das ist ja so dieses typische so, ja, das ist halt das, was sie gerne hören wollen, was mit ihren Kindern falsch ist oder was jetzt gerade falsch läuft. Die wollen ja einfach nur selber einen Grund haben, weil die das irgendwie nicht weil die den Medienkonsum nicht verstehen oder ich weiß gar nicht genau, warum Eltern so ein großes Problem davon haben. Ich glaube auch Angst haben, weil es was Neues ist für die meisten Eltern. Aber dann ist so, ja, okay, das Erste, was sie hören wollen, ist halt das. Das ist ja genauso wie, warum die Killerspieldebatte so gut funktioniert. Ja klar, das ist halt das Erste, was die Leute hören wollen.
Ja.
Du hast gerade so ein bisschen angesprochen, dass die neue Lehrerin halt so fies ist und dass die Eltern dann ja auch überhaupt nicht drauf eingehen. Ich fand aber auch noch so ein paar andere Sachen, haben so alle Boxen gecheckt von wovor Kinder Angst haben bei Lehrerinnen. So. Und da ist zum Beispiel zum einen klar, dass sie die mobbt, ne? Dann, dass sie so gar kein Mitleid hat mit denen und auch Kollektivstrafen verhängt oder damit droht. Und dann aber auch, dass sie den Rückhalt der Eltern hat, das hast du ja schon gesagt. Aber auch zum Beispiel, dass sie allwissend ist. Also, dass sie viel zu viel Wissen hat über dich. Und das haben, glaube ich, auch Kinder immer wieder, die sich dann ertappt fühlen, wenn LehrerInnen halt einfach aus ihrer weil sie erwachsen sind oder das studiert haben oder aus ihrer Erfahrung einfach sagen können, ja, ist gerade das und das dein Problem, ne? Und dann fühlst du dich, als Kind willst du ja nicht, dass dir jemand sozusagen so in den Kopf schauen kann. Und das macht halt diese Lehrerin im komplett überzogenen Sinne natürlich jetzt in dem Film. Auch noch eine ganz schlimme Sache, die sie macht, ist natürlich den Vater daten. Also das ist ja wohl auf die Spitze getrieben, was Lehrerinnen und Lehrer nicht tun sollten für Kinder. Dass sie auch noch in den privaten Raum sozusagen eindringen und dann da sind. Also, ob es eine Freundschaft ist oder ein Date oder sonst was, das ist ja, glaube ich, Worst-Case-Szenario.
Und ich finde, was auch noch da ist, dass, wenn man so nach ihr sucht, das ist ja auch sowas, ich weiß nicht, du wirst es sicherlich kennen, jeder, der mit Kindern arbeitet, wenn man die Kinder dann mal in einem anderen Umfeld als in der Schule sieht, sind die immer ganz so, aber was machen sie hier? Sie existieren nur innerhalb dieser vier Wände.
Und das ist nicht der Kosmos, wo ich gewohnt bin, sie zu sehen.
Und das ist hier nicht ganz so, sie googeln ja, oder? Ja. Sie haben aus irgendeinem Grund Zugriff auf das dänische Schulministerium.
Aber er soll ja so ein Nerd sein, okay. Es
funktioniert ja aber und sie existiert dann nicht. Und ich finde, das ist auch aber sowas, ja, Lehrer existieren halt nicht außerhalb der Schule. Irgendwie ich musste da daran denken. Ich glaube, das war gar nicht so beabsichtigt.
Ja. Dann friert sie die auch zum Beispiel irgendwann ein. Also dann, ich glaube, die schreien gerade so oder sind auf jeden Fall laut. Und die Vorstellung ist, glaube ich, auch, also dass du natürlich die Kontrolle verlierst oder dass sie sozusagen ihre Macht so stark ist, dass sie dich einfrieren kann. Das ist, glaube ich, auch ein Ding, wovor man Schiss haben kann bei Lehrerinnen und Lehrern. Also es waren schon viele Sachen, die da zusammengekommen sind. also auch so, die ans Limit bringen und so. Zum Beispiel, die haben so eine Sportstunde, da peitscht die sozusagen gegen ihre körperliches Limit halt an und alles Ähnliche. Also die peitscht nicht wirklich, aber okay.
Wo du gerade eben von der Dating-Szene gesprochen hast, da fand ich ja tatsächlich, weil der Film ist sehr sparsam mit Special Effects. Wir sehen ganz am Anfang einmal diese Alienwürmer und ein paar Mal diese fliegende Kugel. Aber dann packt er die einmal, packt er richtig gutes Creature-Design aus. Nämlich bei dieser Dating-Szene, Karls Vater geht irgendwie kurz weg. Ich weiß gar nicht, was er macht. Ich glaube, das Telefon klingelt oder so. Und er sitzt mit der Lehrerin alleine am Tisch, also Karl, und sagt dann, sie sind ein Alien. Also er deutet auch schon vorher an, dass er es weiß, so von welchem Planeten sie, aber da sagt er es einfach. Die sagt einfach, meinst du etwas so ein Alien? Und dann verwandelt sich in ihr Gesicht in so 20 Tentakel, die alle so auf Karl zugeflogen kommen. Auch so ein bisschen so ein Jumpscare-Moment, kein besonders doller, weil die das nicht mit der Musik, es gibt nicht so ein Musiksting, der das noch unterstützt. Ist halt aber trotzdem gruselig.
Absolut.
Und das sieht aber auch einfach richtig cool aus. Und dann eine Sekunde später sitzt sie wieder da und ist die normale Lehrerin, die sie vorher war, als der Vater zurückkommt. Und was soll Karl in dem Moment sagen? Und ich fand, wenn die Special Effects Budget haben, haben die gesagt, so, wir haben nicht so viel, aber wir machen das lieber viermal richtig gut, ja, bevor wir es den halben Film über lang so halb gar machen. Und ich finde, das ist auch sehr gut gelungen. Auch sowieso. Wir wissen ja gar nicht, was genau diese Wurmwesen eigentlich sind. So richtig sehen, die meiste Zeit, also, und damit meine ich wirklich so 98%, ist diese Lehrerin einfach nur eine, weiß ich nicht, Ende 30-jährige Frau.
Ja, die steht manchmal so ein bisschen nur so rum und hat ihren Körper ausgeschaltet, weil sie gerade was anderes macht.
Und den Kopf so leicht zur Seite gelegt.
Mega guter Move natürlich. Aber das, so insgesamt funktioniert das total gut. Ich finde das Alien-Design eh super, weil ich freue mich ja immer, wenn es besonderes Alien-Design gibt. Weil ich finde, durch, keine Ahnung, HR Gigas Alien und durch die Aliens, die wir, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat, von Däniken oder so. Wer hat denn diese grünen Männchen erfunden? Das muss ja viel früher, in den 50ern oder ja, so erfunden eben worden sein.
Wahrscheinlich irgendwelche Sci-Fi-Movies dann, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Art von Alien-Design, die sieht man halt dann doch irgendwo häufiger. Und wenn Filme das mal ganz anders machen, wie zum Beispiel bei Arrival, dann freue ich mich immer total.
Ja.
Und das Alien-Design hier fand ich auch sehr gut, weil es gibt halt so diese zweimal, dass wir sie als richtiges Alien sehen. Und das ist einmal die Sache mit den Tentakeln. Das ist ja eher so, wie man sich ein Alien vorstellt. Und das benutzt sie ja auch genauso. Also letztendlich sagt sie ja, so ein Alien. Und wir wissen gar nicht, ob das ihre richtige Form ist oder ob sie ihn einfach nur erschrecken will mit dem, was er sich unter einem Alien vorstellt.
Weil sie kann sich ja offensichtlich verwandeln. Du hast recht, genau. Vielleicht sieht sie gar nicht wirklich so aus.
Ne? Und die andere Form, die wir von ihr sehen, ist die Kugel. Wir wissen aber nicht, ist das das Raumschiff oder gehört das zu ihr? Genau, weil aus der Kugel entsteht auch irgendwann mal was. Sie kann nicht aus dem Radius der Kugel rausgehen, weil als sie einmal ihr Haus verlässt, die Kugel noch irgendwo eingesperrt ist im Haus, wird sie so zurückgeschleudert. Und aus der Kugel kommen ja diese Würmchen, die aussehen wie Glühwürmchen.
So ein bisschen, ja.
Sind sie diese Glühwürmchen oder ist das... Also das ist halt, aber das ist halt gut gemacht, das wird auch nicht erklärt, es ist auch nicht notwendig, dass man es erklärt. Aber wir haben hier halt jetzt mal wenigstens wieder eine fresche Idee und das finde ich cool. Vor allem für einen Kinderfilm, ne? Also
auch sowieso, dass, wenn du sagst, es wird nicht so viel erklärt, das geht ja genauso. Wir haben uns jetzt ja beide zum Schluss gefragt, so, Moment mal, warum hat die jetzt nochmal eigentlich? Weil zum Schluss werden alle, die ganze Schulklasse und auch Karls Vater so geschrumpft und in so einer Legebatterie, in einer Hühnerfarm eingesperrt. Karl rettet die dann, wie gesagt. Aber wir haben uns dann gefragt, aber warum hat sie das? Was war jetzt ihr Endplan? Weil wir kurz auch das Gefühl hatten, dass wir ja nicht richtig zugehört haben. Ehrlicherweise, wir haben es dann bei Wikipedia nachgelesen. Anscheinend wurden die für den Transport vorbereitet. So richtig wohin? Haben wir jetzt auch nicht mitbekommen. Also, ja gut, letzten Endes auch egal. Es passiert ja nicht. Und eigentlich ist auch ganz geil, dass sie sich nicht irgendwo hinstellt und ihren Masterplan erklärt.
Ich finde, der Film bietet so ein paar Möglichkeiten an und ich finde ein paar davon sehr spannend. Also klar, es kann sein, dass sie zum Transport klar gemacht werden, entweder, keine Ahnung, als Futter oder weil sie von denen lernen wollen. Und das ist nämlich auch nochmal so eine, dass die nämlich diese Sache mit der Liebe, das kennen die ja nicht und das wollen die ja vielleicht lernen beziehungsweise verstehen. Und dann ist halt die Frage, wollen die das aus machtpolitischen Gründen, wie es am Anfang angedeutet wird, wenn sie ihn im Fernsehen sieht und er sagt halt, die Liebe ist die größte Macht, die wir Menschen haben, und dann sie in dem Moment so krass fixiert auf ihn ist. Das ist ja so eine Lesweise von dem Film. Aber sie sagt nämlich während des Dates, glaube ich, genau, erzählt sie die Geschichte, dass, ja genau, sie erzählt ihm sogar dem Vater, der versteht die nur komplett falsch, dass sie nämlich von, also wenn die sich paaren sozusagen, da wo sie herkommt, wenn sie einen Partner finden, dann zeugen sie Kinder und danach frisst der Partner die anderen. Und dann sagt sie halt sowas wie, deswegen muss ich was über die Liebe lernen, weil, also damit unser Volk sich nicht mehr weiter gegenseitig vernichtet. Und das ist ja eine total spannende Sichtweise von dem Film, weil das würde heißen, okay, sie begeht viele Taten, also schlimme Taten, aber sie macht es ja für ein, keine Ahnung, greater good am Ende.
Ja.
Vielleicht hätte sie die auch gar nicht umgebracht, die Kinder zum Beispiel. Wir sehen sie auch nur, wie sie Hühner frisst.
Ah, und den Schulpsychologen.
Ja, aber ganz ehrlich, gerechtfertigt.
Er versucht sie ganz schräg anzubaggern in der Szene.
Und sie sagt so, er sagt so, Ulla, ich glaube, du brauchst dringend einen Mann. Und dann schrumpft sie ihn so und sagt genau in seiner Stimme, also wiederholt das wie so ein Tonband, Ulla, du brauchst dringend einen Mann, und isst ihn einfach wie so ein Keks.
Aber ich finde auch wichtig, er sagt das so gar nicht so flirty-mäßig, sondern er sagt das mehr so, als wenn das gerade ein dringender psychologischer Rat wäre.
Genau, aber er ist im Unterhemd und Unterbuchse. Genau,
was es nochmal besonders eklig macht.
Ja. Und ganz ehrlich, ich hatte kein Mitleid.
Aber ich finde auch, genau, das ist ja aber auch in so einer verständlichen Weise, wo das auch Kinder checken, ja. Nee, das war jetzt eine eklige Anmache.
Ja.
Und dieser Typ ist ja auch am Anfang die ganze Zeit so scheiße. Also er ist ja wirklich der Einzige, der stirbt. Nee, obwohl. Der Farmer ja. Ganz am Anfang auch, ne? Und
ja, aber sie, also der Farmer schießt natürlich auch auf sie.
Ja.
Ja, und die Frau stirbt, weil die Kinder die Kugel kaputt machen.
Okay. Es sterben aber nicht besonders viele Leute.
Ja. Ich würde sagen, sie bringt zwei Leute um. Tendenziell. Man könnte es dem Film noch unterstellen, dass er diese Möglichkeit lässt, dass sie wirklich, ja, das macht, weil sie versucht, das ihrem Planeten zu helfen und dort die Kultur zu ändern.
Ja, ich würde aber schon trotzdem sagen drei, weil sie bringt die Frau schon auch um.
Ja, ja, ja. Also sie wäre wahrscheinlich nicht so einfach aus der rausgefahren, also hätte sie ja vielleicht machen können, aus ihr rausfahren freiwillig.
Wissen wir nicht.
Ja, ich war ein bisschen neidisch natürlich, als ich gesehen habe, wie klein die Klasse war. Aber das war wahrscheinlich auch, um den Film einfacher zu erzählen, weil dann lernen wir die Charaktere kennen. Aber man spricht ja immer über das skandinavische Schulsystem, war ich ein bisschen neidisch. Und besonders gut hat mir natürlich gefallen, dass der von 2007 ist. Und wir haben ein waschechtes Emo-Mädchen dabei. Konserviert in diesem Film. Es war wunderschön. Sie hatte die Amy Winehouse-Gedächtnisfrisur und auch einen Nietengürtel noch um.
Ja.
Das war ein Traum. Sehr dicker Kajal unterm Auge.
mir gefiel auf jeden Fall auch noch richtig gut, dass der eigentlich ziemlich schnörkellos erzählt ist. Man hat's ja an der Zusammenfassung gemerkt. So viel gibt's nicht zu erzählen. Es ist halt, was passiert und dann passieren so Dinge dazwischen, dass sie mehrmals nicht geglaubt wird. Aber ansonsten, es gibt wenig nervige Nebenplots. Es gibt keine Liebesgeschichte zwischen irgendwelchen Kindern. Und jetzt nicht irgendwas.
Doch am Ende, aber können wir gleich nochmal was zu sagen?
Nichts, was jetzt groß aufgemacht und lange auserzählt wird. Stimmt. Der Film erzählt, der fängt ja auch wirklich mit so einem Voice-Over an. Über zwei Planeten, die dann sagt, die Erde ist so und so, dieser andere Planet ist so und so. Dann landet schon diese Kugel auf der Hühnerfarm und dann geht's los. Und der Film endet exakt damit, wie diese Frau zerstört wird. Das liebe ich total doll. Und ich muss zugeben, auch jetzt, wo ich ihn das zweite Mal gesehen habe, die Szene, wo sie kommt und das erste Mal vor der Klasse sitzt und so total gemein ist zu denen, Boah, die bereitet mir eine diebische Freude.
Weil du gerne auch mal so gemein wärst.
Wirklich, gib mir einen Tag ohne Konsequenzen. Ich meine, ich würde das niemals tun, natürlich nicht, aber das ist jetzt mal so. Wenn ich könnte.
Dann könnte ich dir auch den Spruch drücken, ich würde dich zerstören in einer Sekunde. Ich mache es nur nicht, weil das ist mein Job und außerdem sollte man es nicht machen, weil du bist ein Kind. Aber ich hasse dich gerade.
Im Gegensatz zu. Hattest du das Gefühl bei der Szene auch? Hat ja, dir die ja, auch so Spaß schon. Gemacht?
Ja, ja.
Hast du dich auch so gleichzeitig so schlecht dabei gefühlt?
Manchmal mache ich die Sprüche schon auch in meinem Kopf, weil wenn man so richtig den ganzen Tag immer so kacke behandelt wird, dann finde ich es. Dann, weißt du, ich mache es in meinem Kopf und kann mir dann noch auf die Schulter, innerlich auf die Schulter klopfen, dass ich das jetzt nicht gemacht habe.
Ja. So, das höchste der Gefühle ist ja, wenn irgendwas passiert und das Kind ist außer Hörweite und du stehst gerade neben einem Kollegin oder einem Kollegen und kannst das dann so leise denen zuflüstern. Also auch nur bei den richtigen Kollegen geht ja nicht bei allen.
Doch, ich kann schon ins Lehrerinnenzimmer reingehen und rumschreien.
Nee, rumschreien meine ich gar nicht, aber dann so einen lustigen Spruch irgendwie so.
Ach so, ja. Ja, das geht auch.
Manchmal.
Ja,
Das ist ja Geständnis, muss ich ja sagen, jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, Szene,
so geht es allen LehrerInnen.
Die Szene und PädagogInnen. Hat mir sehr gut gefallen.
Im Gegensatz zu Gänsehaut ist der übrigens gruselig.
Für Erwachsene nicht, aber ich glaube für Kinder sehr.
Aber man sieht von der Inszenierung, dass er gruselig ist. Allein das fängt halt an mit dieser Legebatterie und dann fährt so eine Dollycam durch diese rein und dann flackert das Licht so und die Hühner sind ganz aufgeregt und aufgeschreckt. Fast das bisschen, ist an sich schon eine mega gute Szene.
Fast ein bisschen wie die, als die bei Evil Dead, dem ersten Teil, wo mit die Kamera mit dem Baum so lang fährt.
Weiß ich nicht.
Wo so eine Kreatur durch den Wald schleicht und man das aus der Sicht von der Kreatur sieht.
Stimmt, genau, ja. Das hätte alles auch spannend sein können wie bei Gänsehaut, weil das sind Aliens und das kommt aus dem Alt und da kommt so eine Kugel und es gibt mehrere so Hinterherlauf-Momente, aber stattdessen sind all diese Momente gruselig statt spannend.
Ja, und auch nicht lustig gemeint.
Genau. Und das liegt nur an der Inszenierung und die ist einfach echt gut.
Es gibt ja auch diese eine Szene, wo da sind sie schon auf der Klassenfahrt und die Klasse gucken alle nach draußen und die Lehrerin steht da in einem weißen Kleid und diese silberne Kugel schwebt eben hier und hinter ihr ist, vielleicht nicht, sind das Nordlichter oder ein Gewitter, irgendwie ist der Himmel aber erleuchtet. Das, was auch einfach eine wahnsinnig gute Einstellung ist. Und die ja auch tatsächlich gruselig ist. Ja, der Film ist tatsächlich, also für ein gewisses Alter, glaube ich, wirklich beängstigend.
Ja.
Aber das soll der ja auch sein, das will der. Der ist ja auch durchaus für ältere Kinder gemacht.
Ich hätte noch Kritik, bevor wir jetzt im Alter gehen.
Ja, ich auch.
Ja, habe ich mir gedacht. Ich habe auch gesehen, wie du angefangen hast zu schreiben bei einer Schlägerei. Ist das vielleicht eine deiner Kritiken, dass extrem viel nonverbal ausgetragen wird, einfach durch Schläge
die Schüler, an Konflikten? Ah, genau, hauen sich.
Eieiei, die Mitte der 2000er.
Ja, ich weiß, dass das ja auch in der Realität einfach passiert und vielleicht einfach eine Abbildung davon darstellen soll dann. Aber es ist halt jetzt auch ein Film und da müssen wir das. Es ist auch ein
Film für Kinder.
Genau. Und da müssen wir es den Kindern ja nicht nochmal zeigen, dass das nur, weil danach ist das, dann ist das dieses, ja, wir wischen uns jetzt mal kurz die Spucke und das Blut aus den Mundwinkeln und dann sind wir wieder Freunde und lösen unser Problem gemeinsam. Das ist ja, erstens ist es in der Realität nie so und zweitens mal ist das ja trotzdem, welches Problem wurde denn hier gelöst?
Ja, und es wird einfach manchmal auch die Gewalt positiv dargestellt, als zum Beispiel die Streberin diesem etwas dickeren Bully oder so, wer das sein soll, dann mal einen reinhaut, dass er jetzt endlich mal die Klappe halten soll und statt, dass sie das sagt, haut sie ihm halt einem rein.
Und auch keine Ohrfeige.
Nee, die boxt einfach den richtig gegen die Nase. Ja. Und dann dachte ich so, ja, okay. Und also das ist, es weint auch kein Kind, weil es Schläge bekommen hat, wo ich dachte so, okay, ist anscheinend so an eurer Tagesordnung, dass ihr komplett abgestumpft seid, Leute. Ja, und der Film fängt's, find ich, nicht so richtig auf. Ich finde, in dem Film, der so deutlich für Kinder gemacht ist, das nicht gut.
Ich glaube, also der Film ist ja tatsächlich von einem waschechten Horrorregisseur, Ole Bornedal. Ich weiß nicht, haben wir
Vielleicht Nachtwache... Vielleicht hat er nicht so drüber nachgedacht.
Genau, haben wir Nachtwache gesehen, der ist zum Beispiel von dem, sowohl das Original als auch das Remake. Und deswegen, da merkt man, der Horror ist gut gemacht, aber manchmal dieser Aspekt für Kinder, also in den Punkten schwankt's dann.
Ja.
Der ist, was sowas angeht, leider wenig pädagogisch. Muss nicht jeder Film sein, aber ich finde, man sollte das erwähnen.
Apropos nicht pädagogisch, es fällt häufiger Spasti als Schimpfwort.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Dreimal, glaube ich.
Da dachte ich so, Und apropos nicht pädagogisch, als am Ende das Mädchen den Jungen küssen will, fragt sie, darf ich dich küssen? Und er sagt, lieber nicht. Und sie küsst ihn einfach trotzdem. Ist noch im Rahmen,
und?
Wie die Szene inszeniert ist, aber
komm. Wundert mich, dass es jetzt nicht von dir kam, aber wir haben natürlich wieder, Karl ist natürlich ein Waisenkind.
Das hätte ich jetzt auch als nächstes noch gesagt. Hier steht tote Mutter. Wir kommen also nicht
drum. Er ist ein Halbwaisenkind. Ich muss aber in Ehrenrettung dieses Films sagen, weil es ist mir auch direkt aufgefallen und ich habe auch direkt die Augen gerollt, aber es ist immerhin in den Plot sinnig integriert.
Das stimmt. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch mal eine Warnung, es wird einfach der Autounfall gezeigt, wo die Mutter stirbt.
Ja, zumindest in so schwarz-weißen Flashbacks. Und einzelne Szenen.
Genau, also
nicht jetzt in Farbe und vollem Detail. Und
nee, auch nicht der Crash an sich, aber vielleicht ist es trotzdem für manche ein bisschen härter.
Aber wo wir jetzt da sind, dann können wir ja wirklich zur Altersempfehlung kommen.
Da wird es eher
höher. Der Film hat eine FSK 12 mit hartgesottenen 12-Jährigen. Jo.
Ansonsten. Ja, aber sonst eher 13, 14.
Ja, würde ich auch sagen, ab Teenager-Alter.
Ja, genau.
Ich meine, die Kinder in dem Film werden so, sagen, sind sie 6b. Das wird ja sicherlich einfach übertragen sein. Also wahrscheinlich sind die auch so 12 irgendwie. Aber ich...
Schon, also ein, zwei Jahre älter würde nicht schaden.
Glaube ich auch. Ja. Der funktioniert dann auch immer noch.
Ja, definitiv.
Ja, weil, klar, aber ab 16 braucht der nicht. Das fände ich vollkommen zu viel. Aber ich finde... Ja, eigentlich, ich finde die ab 12 okay, aber man muss halt so ein bisschen, wenn man ängstlichere 12-Jährige hat, vielleicht noch nicht mehr, kann man da, glaube ich, jetzt auch nicht groß zu sagen.
Ja.
Sind dir denn Filme eingefallen, die du, wenn den Kindern das gefallen hat, du auch empfehlen würdest? Bei mir nicht so viel, aber ich...
Mir ist noch eingefallen, die unheimliche Klassenfahrt.
Ah, okay, mir auch.
Guck mal.
Ein Holländer.
Ich fand den nicht so gut wie... Alien Teacher.
Alien Teacher ist besser.
Ja. Genau, aber es ist von dem gleichen Schreiber, glaube ich, wie wie hieß er jetzt mal auf Deutsch?
Alfie. Das, nicht der Film, das Buch, auf dem die Filme jeweils basieren.
Genau, richtig.
Von Paul van Loon.
Genau, ich weiß auch nicht, ob der jeweils das Drehbuch geschrieben
hat.
Nee, sehe ich gerade, hat er nicht. Aber wie gesagt, das basiert so auf den gleichen Büchern. Also das ist nicht das gleiche Buch, aber der gleiche Schreiber von dem Mein Gott. Ihr wisst, was ich meine. dann haben wir letztens einen Film gesehen und ich habe vergessen, wie er heißt, wie immer. Wo der auch ein dänischer Film war, soweit ich weiß, der eher ein bisschen Fantasy-mäßiger war, aber der auch Horror-Elemente hatte und auch stilistisch so ein bisschen in die Richtung ging. Weil wir zum Beispiel haben wir eine Vogelscheuche, die hinter den Kindern hergelaufen ist. Und es kommt auch eine Art Alien, oder es kommen, Alien nicht, es werden Seelen freigelassen, die die gehen. Der Gerald, müssen wir eine kurze Recherchepause machen?
Ja.
Gerald ist darauf gekommen, dass es einen sehr generischen Namen hat und es ist Insel der verlorenen Seelen. Übrigens aus dem gleichen Jahr, von 2007.
Okay. Wo ist der jetzt?
Auch aus Dänemark.
Okay.
Lustig. Genau. Der vom Stil her, also ich glaube, der gleiche Filter lag da drauf.
Auch für ein ähnliches Alter auch geeignet, würde ich sagen.
Genau, ja, genau, richtig. Ja, der ist halt mehr ein spannender als ein gruseliger Film, aber der hat auch schon gruselige Elemente.
Doch, durchaus, ja.
Mhm.
Und ja auch schön Magie. Eigentlich,
ja,
der hat so eine angenehme Mischung aus so Grusel- und Harry-Potter-Elementen.
Ja.
Eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass der... einer ähnlichen Sorte Kinder gefällt wie dem.
Plus, dort gibt es auch einen Charakter, der übernommen wird. Halt in dem Fall von der Seele.
Ja.
Genau, aber es ist ein ganz anderer Outcome vom Plot her und es funktioniert auch ganz anders. Aber deswegen hat er mich daran erinnert.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, den Netflix-Film, wie hieß er jetzt? Babysitter's Guide to Monster Hunting. Der ist nicht besonders gruselig, aber der ist auch eher für ältere Kinder, weil sich da so eine Teenager-Vereinigung gegründet hat, die anderen Kindern helfen, Monster loszuwerden unter dem Bett. Der ist ganz unterhaltsam, kein Meisterwerk oder irgendwas. Und ansonsten hat der für mich nur an Filme erinnert, die ich eher ab 16 aufwärts empfehlen würde. Aber ich hatte mir auch noch Unheimliche Klassenfahrt aufgeschrieben.
Ja.
an die beiden musste ich so am dollsten denken. Ich musste super oft an Faculty natürlich denken.
Was ist nochmal?
Der, wo die ganzen Lehrer an so einer Highschool durch so auch so Aliens ausgetauscht werden. Der von Robert Rodriguez. Der sagt lief mir nichts. Um die 2000er lief der gefühlt jedes Wochenende nachts auf irgendeinem Kabelsender.
Sag mir gar nichts, aber das der Faculty ist ja dann
eher gesehen, für verrückt. Ich habe gedacht, den hat in für unserem... Für Ältere. Hier mit, wie heißt er?
Elijah Josh, Wood und Josh Hartnett.
Josh Hartnett. Aha.
Ne, habe ich noch nie gesehen.
Verrückt.
Das ich kenne das Poster. Das Poster hing
überall.
Überall. Trau keinem Lehrer. Ja, das ist aber ein gutes Poster, wenn da so ein großer draufsteht.
Und natürlich musste ich ein paar Mal an Lost Boys denken, aber auch ja.
Du musst auch daran denken, ich habe keine Horrorfilme geguckt.
Ja, aber ich habe gedacht, dass Faculty so oft im Free TV lief, dass man den irgendwann mal mitgenommen hat. So wie Scream, weißt du?
Ja.
Und ansonsten. Weiß nicht, der ist relativ, tatsächlich relativ einzigartig, also jetzt.
Ja, finde ich auch.
Alien Teacher.
Also, man wird bestimmt optisch ähnliche Filme finden, aber ja, finde ich auch.
Relativ es gab noch diesen anderen Vampires vs. the Bronx, aber ist auch für ältere Leute eher. Das sind zwar Kinder, genauso wie bei The Faculty und auch bei Lost Boys.
Aber ich finde den nicht ähnlich aber, von der Stimmung her.
Nee, aber.
Aber wenn ihr Leute in dem Alter habt, die Bock auf einen. Film haben, dann geht der, dann ist das ein cooler Film eigentlich auch.
Ja. Weil ich dich noch fragen wollte, bevor ich es vergesse. Der Film heißt ja im Deutschen Alien Teacher und sonst eigentlich auf allen Sprachen einfach Vertretung oder Vertretungslehrer.
Nein, der Ersatz, das ist doch viel schlauer noch.
Ist, gut, ist ja jetzt ja, aber wirklich, okay. Das kommt ja aufs selbe hinaus. Findest du, weil ich bin unschlüssig, ob das im Original, weil, wie gesagt, dieses Vertretungs- oder meinetwegen Ersatzding ist natürlich in sich ziemlich clever. Ich finde das andere aber für einen Kinderfilm so. Wir sagen ja, ja, es ist ein Alien-Lehrer. Fertig. Jetzt haben wir es direkt einmal ausgesprochen.
Ja, vor allem, weil das ab Sekunde 1 klar ist, dass da ein ja. Alien da kommt. Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich da jemanden was wegnehme und dann kann ich durch den Filmtitel schon mal eher sagen, pass auf, das könnte dich interessieren, weil... Das ist ein Alien-Teacher.
Bist du ja auch so unschlüssig? Weil ich mag den. Ja, ich mag ehrlich gesagt den deutschen Titel, auch wenn der so ganz anders ist als überall sonst.
Ja, ich mag den auch, aber ich finde natürlich der Ersatz, weil das halt doppeldeutig ist, ganz
cool. Ja, aber es funktioniert ja, weil man sagt nicht Ersatzlehrer bei uns.
Boah, jetzt gucke ich hier so, übrigens so Bilder von Faculty, wo sie einfach auf so ihr Kopf auf Tentakeln ist. Was passiert denn in diesem Film?
Ja, das sind jetzt so Tentakel-Aliens.
Auch eine vielleicht eine Hommage. Weil wir haben ja auch hier ein Tentakelmonster gesehen. Also das. Nee, Faculty ist davor. Ja, vorher ja. Natürlich.
Ja, ansonsten ist halt der Film, wir haben es ja da schon mal erwähnt, den gibt es bei Filmfriend, also dem Streaming-Portal, das man quasi in allen größeren Stadtbibliotheken mitnutzen kann. Man kann den auf einigen anderen Portalen auch mieten und die DVD ist auch nicht wahnsinnig teuer. Aber wenn man irgendwie Zugriff zu einer Stadtbibliothek und damit auch zu Filmfriend hat, automatisch ohne Extrakosten, kann man den da einfach mitgucken. Lohnt sich total. Der Film ist auch nur, ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, 1,5 Stunden ziemlich genau lang. Und jetzt gerade zu Halloween, wenn man was ältere Kids hat, lohnt der sich total. Vielleicht nicht, wenn die Kinder kurz vor einer Klassenfahrt stehen, dann würde ich es vielleicht nicht machen.
Dann fahren sie
nicht mit. Am Ende wollen die nicht mit und ihr habt eure freien Tage nicht. Das wollt ihr nicht, das wollen die Kinder letzten Endes nicht. Spart's euch.
Vielleicht sollte man auch kurz darüber reden, dass SchulpsychologInnen eigentlich ganz nett sind.
Die meisten, die ich kennengelernt habe, also eigentlich alle, die ich kennengelernt habe, waren wirklich nette
Leute. Ja. Ja, dass man das sind eher Vertrauen, also das ist eher noch ein Zugewinn, wenn man solche Leute an der Schule hat, anstatt dass es ein Problem ist.
Haben wir in Deutschland ja nicht so oft leider.
Nee, wir haben ja meistens so Zentrale, also für mehrere Schulen oder Gebiete.
Und die meisten, wenn es welche gibt, sind eher so hippiemäßig verpeilt als so komische Sigmund Freud-Verschnitte.
Ja, das stimmt.
Deswegen, das stimmt, das
kann. Keine Angst vor SchulpsychologInnen. Gut.
Ansonsten, wenn ihr uns im Internet sucht, dann findet ihr uns unter @kifipodcast bei Twitter und bei Instagram oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de. Und ansonsten
danke ich dem Gerald, dass ich jetzt auf jeden Fall schlecht träume, weil ich mir Bilder von Faculty angeguckt
habe. Das hast du aus deinem eigenen freien Willen rausgetan. Tschüss.
Tschüss.